Heute Morgen geht es weiter mit dem Thema Jakob. Sie können in Ihrem Programmordner, passend zu meiner Krawatte, ein Blatt finden, wo Sie dann auch eine Gliederung haben. Ich habe mich also richtig gekleidet für diesen Vortrag. Denke, das ist eine Bestätigung. Und am Ende muss alles anders werden, ist das Thema dieses Vortrags. Ich denke, wir alle kennen das Sprichwort, manchmal sieht man den Wald nicht vor lauter Bäumen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen manchmal geht, manchmal ist es ganz gut, einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, um Dinge besser einzuordnen. Und ich denke, bei unserem Text, den wir jetzt an diesem Tag betrachten wollen, das Drama um Jakob, diesem schillernden Patriarchen, ist es ganz gut, einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Um das in Google-Sprache auszudrücken, einfach mal ein bisschen den Zoom-Knopf zu drücken. Ich habe mal hier den alten Flughafen auf Google Map versucht zu finden. Und hier ist also der Ort, wo wir uns befinden. Ja, und zoomen wir mal ein bisschen weiter aus. Ja, jetzt hat man schon ein bisschen besseren Überblick. Jetzt sieht man vielleicht tatsächlich, dass das hier eventuell mal ein Flughafen war. Und nochmal ein bisschen weiter ausgezoomt, wenn man das jetzt richtig sehen könnte, tut mir leid, Qualität ist vielleicht nicht so gut, würde man sehen, ja gut, und dieser Flughafen ist hier ungefähr in diesem Stadtteil. Ja, man kann Dinge besser einordnen, wenn man einfach mal ein bisschen Abstand gewinnt. Und genau das ist es, denke ich, was gut wäre, wenn wir das einmal mit der Geschichte um Jakob tun. So will ich also heute in diesem Vortrag, wo wir diese 2,5 Kapitel aus dem 1. Mose betrachten, durchaus mal eher den gröberen Blick versuchen uns zu schaffen, damit wir die Geschichte von Jakob besser einordnen können. Die Geschichte von Jakob hat ja angefangen mit seiner Geburt, so wie alle unsere Geschichten anfangen mit einer Geburt. Und dann der Prophetie, wo Gott schon gesagt hat, etwas über diese Nachkommen Isaaks, dass hier der ältere Bruder eines Tages dem Jüngeren dienen würde. Dann haben wir weiter in Kapitel 25 die Geschichte im letzten Oktober betrachtet, wie Jakob seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht für einen Teller Linsen verkauft. Danach lenkt Mose unsere Aufmerksamkeit wieder auf Isaak und wir erfahren ein bisschen mehr über den Vater von Jakob, bis dann dort auch beschrieben wird, wie der Segen von Abraham jetzt übergegangen ist auf Isaak. Dann in Kapitel 27 haben wir weiter betrachtet, wie jetzt Jakob nicht nur seinen Vater, sondern auch seinen Bruder betrügt, als er diesen erstgeborenen Segen seinem Bruder stiehlt, uns allen bekannte Geschichten. Und wie man sich das vorstellen kann, war Esau sehr empört und hat seinen Hass seinem Bruder gegenüber ausgedrückt. Und so war es notwendig, dass Jakob sich auf die Flucht macht. Kurz bevor er auf die Flucht geht, trägt sein Vater ihm noch auf, dass er doch in seine Heimat seiner Mutter zurückgeht und dort nach einer Frau Ausschau hält. Und so macht Jakob sich tatsächlich auf den Weg. Und dann in Kapitel 28 lesen wir diese Geschichte, wie Jakob diesen Traum hat und dort sieht, wie die Engel auf einer Treppe herabkommen in diesem Ort, der dann später Bethel, Haus Gottes genannt werden sollte. Und auch hier Gott noch einmal jetzt Isaak bestätigt, dass die Verheißungen von Abraham und Isaak jetzt auch auf Jakob übergehen sollen. Und genau hier setzen wir heute Morgen in Kapitel 29 an, dass jetzt von Bethel Jakob nach Padan Aram kommt, dem Ort, wo seine Mutter Rebekka aufgewachsen ist. Und unser Text fängt dort in Kapitel 29, Vers 1 an mit der Bemerkung, dass er sich in das Land begab, das im Osten liegt. So viel vielleicht einfach mal hier für die nähere Geschichte von Jakob, wo wir jetzt heute Morgen die Geschichte weiterlesen. Aber gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück und versuchen uns noch einen noch größeren Überblick über diese Geschichte zu schaffen. Denn diese Geschichte von Jakob ist Teil einer sehr viel größeren Geschichte. Es ist die Geschichte, die Mose jetzt erzählt, viele Jahre später von den Patriarchen. Er fängt dieses erste Buch Mose an mit der Beschreibung der Schöpfung, der Ursprung dieser Welt. Und dann kommt er auf die Patriarchen zu sprechen. Und Mose tut das in einem Buch, was er eigentlich aufgeteilt hat in 12 Abschnitte. Und wir werden heute Morgen noch immer wieder darauf zu sprechen kommen, aber 11-mal setzt Mose neu an mit einer Formel: Dies ist die Geschichte von X. Dies ist das Geschlecht von Y. Und so fängt die Geschichte, die wir heute Morgen betrachten, in Kapitel 25, Vers 19 an, mit der Bemerkung: Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Wir sind also in diesem Abschnitt, der von Kapitel 25, Vers 19 bis Kapitel 35 zum Ende geht. Dies ist die Geschichte Isaaks. Warum jetzt hier? Obwohl das ja eigentlich die Geschichte von Jakob ist, es heißt, dies ist die Geschichte von Isaak. Das ist eine Frage, die wir heute Morgen in unserem groben Überblick über diese Geschichte Jakobs beantworten müssen. Aber gehen wir dann noch einen Schritt zurück. Warum hat denn Mose jetzt dieses Mosaik von Geschichten zusammengestellt? Und wir sehen hier, dass letztendlich diese kleinen Bilder, die ich jetzt hier auf dem Overhead hatte, das Bild von Abraham Lincoln ergeben. Ja, was ist das große Bild, was Mose mit dem ersten Buch Mose malen will? Mose ist am Ende seines Lebens. Er hat 40 Jahre lang die Israeliten durch die Wüste geführt und sie stehen jetzt kurz davor, in das verheißene Land einzuziehen. Und hier unter der Inspiration Gottes gibt Mose jetzt dem Volk noch sein Vermächtnis. Er gibt ihnen diese Geschichten mit auf den Weg, er gibt ihnen das Wort Gottes mit auf den Weg, um sie zu belehren, dass sie von der Geschichte, der Urgeschichte und der Geschichte der Patriarchen lernen, über ihre Beziehung zu Gott, über ihr Verhalten vor Gott, dass sie lernen, was notwendig ist, dass sie sehen, dass am Ende tatsächlich alles anders werden muss, als es jetzt unter diesem alten Bund ist. So lehrt Mose in diesem ersten Buch Mose dem Volk Gottes mehrere unterschiedliche Lektionen, die sie mitnehmen müssen jetzt auf den Weg in das verheißene Land. Lektionen, die auch für uns heute noch von Bedeutung sind, die wir auch heute noch im Glauben vor diesem Gott Abraham, Isaaks und Jakobs berufen sind, zu leben und einzugehen in die Verheißungen, die Gott auch uns geschenkt hat in Jesus Christus. Somit also vielleicht dieser grobe Überblick, in was für einem Buch, wo wir uns befinden. Und so sind jetzt diese drei wichtigen Lektionen, die wir heute Morgen anhand dieser 2,5 Kapitel, die wir in diesem Vortrag betrachten wollen, die folgenden. Und da können Sie auch schon der Gliederung folgen. Durch diese Geschichten, die wir heute Morgen hier aus dem Leben Jakobs betrachten, diesem schillernden Propheten, wird sehr deutlich, dass am Ende ist es der Glaube, der zählt. Was ist es, was Gott in seinem Volk sehen will, was jetzt auch einzieht in das weiße Land? Es ist, dass sie lernen, im Glauben zu leben. Am Ende ist es der Glaube, der zählt. Aber Gott macht hier anhand der Geschichte Jakobs, dem, was Mose für uns aufgeschrieben hat, auch sehr deutlich: Am Ende ist es das souveräne Handeln Gottes, das zählt. Gott muss in seinem Volk eingreifen, genauso wie er auch in unserem Leben eingreifen muss, damit wir wirklich zu Erben der Verheißungen werden. Und als drittes werden wir heute Morgen sehen, am Ende ist es die Erwählung Gottes, die zählt. Das ist das, was wirklich den Unterschied macht, dass Gott uns erwählt hat für sein Heil, was hier an der Geschichte Jakob sehr deutlich wird. Wir können also zusammenfassen, am Ende ist es letztendlich Gott, der zählt. Es ist Gott, der uns sein Heil bereitet hat und es ist Gott, der seinen Heilsplan in unserem Leben durchführen und ausführen wird. Wir können heute Morgen eigentlich nur staunen, was für einen wunderbaren, großen Gott wir haben, der Hindernisse überkommt, damit wir in der Beziehung mit ihm leben können, zu der er uns berufen hat. Und so lassen Sie heute Morgen diese drei Punkte anhand dieser zweieinhalb Kapitel einmal gründlich erarbeiten. Zuerst einmal werden wir sehen in dieser Geschichte, am Ende ist es der Glaube, der zählt. Von welchem Glauben ist hier die Rede? Es ist der Glaube der Verheißungen, die den Patriarchen gegeben wurden. Wie wir eben schon festgestellt haben, erschien Gott Jakob in Bethel und hat ihm dort die Verheißungen noch einmal bestätigt, die auch von Abraham auf Isaak schon übergegangen sind. Diese drei Verheißungen sind die Verheißungen, die Gott das erste Mal dem Abraham gegeben hatte, als er ihn in Kapitel 12 beruft, in ein fernes Land zu ziehen, mit der Verheißung, dass er ihm eines Tages dieses Land geben wird, dort ihn zu einem großen Volk anwachsen lassen wird und ihn dann zu einem Segen macht. Und diese Verheißung finden wir im 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 bis 3, wo es heißt, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Was verheißt Gott hier dem Abraham? Er verheißt ihm, ich werde dir ein Land geben. Ich werde dir Nachkommen geben, die in diesem Land leben werden. Und ich werde deine Nachkommen zu einem Segen für die anderen Völker werden lassen. Diese drei Verheißungen, Nachkommen, Land und Segen, sind drei Verheißungen, die uns eigentlich durch die ganzen Geschichten der Patriarchen in dem ersten Buch Moses verfolgen. Wenn wir diese Geschichten lesen, sollten wir immer darauf achten, wie steht es um diese Landverheißung? Befindet sich der Patriarch, von dem wir hier lesen, mittlerweile schon in dem Land, was Gott ihm verheißen hat? Wie sieht es aus mit den Nachkommen? Schenkt Gott ihm wirklich die Nachkommen? Lebt der Patriarch wirklich auf dieser Verheißung hin, dass Gott ihm Nachkommen in seinem Willen gibt? Derjenige, von dem wir hier in den unterschiedlichen Geschichten im ersten Buch Mose lesen, schert er sich um diese Verheißung und sagt, ja, ich will die Nachkommen sehen in dem Willen Gottes, oder geht er seinen eigenen Weg, indem er sich Frauen sucht, die nichts zu tun haben mit dem verheißenen Geschlecht? Und in jeder dieser Geschichte stellen wir uns die Frage, wird der Patriarch, wird seine Familie zu einem Segen oder zu einem Fluch für diejenigen, die ihm begegnen? Und gerade heute, an diesem Tag, ist es eine sehr interessante Frage. Und wir werden auch in den Vorträgen von Dr. Nesvogel sehen, wie zum einen tatsächlich Jakob und seine Familie zu einem Segen werden, aber zum anderen auch zu einem Fluch, zu einer Schande. Es ist also eine sehr spannende Geschichte, die wir heute hier in diesem Drama Jakobs betrachten, unter diesen Aspekten dieser drei Verheißungen. Nun, unser Text heute Morgen fängt an und Jakob ging in das Land, das im Osten ist. Wir stellen also gleich schon hier fest, Jakob ist weit entfernt vom verheißenen Land. Durch das ganze Buch 1. Mose hindurch ist das Land im Osten das Land desjenigen, der von Gott vertrieben wurde. Adam und Eva verließen den Garten Eden und sie gingen gen Osten. Kain wurde weiter vertrieben und er ging gen Osten. Ismael bewegte sich gen Osten. Labans Familie im Vergleich zu Abrahams Familie befand sich im Osten. Isaak befindet sich, wie wir später heute noch sehen werden, mittlerweile im Exil, im Osten. Und wir stellen uns die Frage, wird er wieder zurückkehren in das verheißene Land? Bis zu dieser Stelle hin haben wir gelesen, dass Jakob fliehen musste, noch von seinem Vater beauftragt bekommen hat, schau, halt Ausschau nach einer Frau in der Familie deiner Mutter Rebekka. Esau war diesem Gebot nicht gehorsam. Er hatte mittlerweile eine Ismaelitin, eine Hethiterin, geheiratet, außerhalb des Willen Gottes. Wir sehen also, die Familie des Esaus fängt schon an zu wachsen, außerhalb des Willen Gottes. Und stellt sich die Frage, was für Nachkommen wird dieser Isaak, der jetzt im Exil ist, haben? Wird er tatsächlich dem Willen seines Vaters Folge leisten? Jakob, so weit entfernt von dem Ort, wo er eigentlich hingehört, wird er ein Segen sein oder wird er kein Segen sein? Das sind die Fragen, mit denen wir in diesen Tag hineingehen, wenn wir diese Kapitel im ersten Buch Mose behandeln. Wir haben also drei Verheißungen, Land, Nachkommen und Segen. Aber im Rahmen der Glauben an die Verheißung bei den Patriarchen sehen wir auch zwei Nachkommen. All die Geschichten, die wir hier im ersten Buch Mose vor uns haben, weisen zwei Nachkommen auf. Wie ich eben schon sagte, lässt sich das ganze Buch aufteilen in 12 Teile. Und ich habe hier mal eine Tabelle angefertigt, die ist jetzt für Sie vielleicht nicht so leicht zu sehen. Aber Sie sehen einfach, es gibt eine Tabelle, das ist schon mal gut. Ja. Und auf diese Tabelle habe ich einfach mal den ganzen Text eingeteilt in 12 Teile. Und in der dritten Spalte habe ich die Überschrift Erbe und Dissident. Denn es ist interessant, dass wir eigentlich durch das ganze Buch hindurchlesen können und sehen können, dass sich jeder Text eigentlich aufteilt in einen, der die Verheißungen erbt und einen, der sich gegen die Verheißungen stellt, der ungehorsam ist, der seinen eigenen Weg geht. Wie gesagt, diese 12 Teile, Abschnitte im ersten Buch Mose lassen sich einteilen anhand der Formel, dies ist das Geschlecht von, dies ist die Geschichte von, es ist das hebräische Wort Toledoth, was ganz unterschiedlich übersetzt werden kann. So fängt der Abschnitt, in dem wir uns jetzt befinden, der in Kapitel 25, Vers 19 anfängt, an mit, dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, so heißt es in der Lutherbibel. Dieses Wort Toledoth wird dann aber in der Schlachterbibel übersetzt als, dies ist die Geschichte. Also Luther sagt Geschlecht, Schlachter sagt Geschichte, es ist aber ein und dasselbe Wort. Es geht hier einfach, dies ist die Geschichte der Nachkommen von Isaak. So fängt also, das ist die Überschrift, die über diesem Abschnitt steht an. Aber wie gesagt, hier stellt sich jetzt wieder die Frage, warum fängt dieser Abschnitt von Kapitel 25, Vers 19 bis Kapitel 35, Vers 29, warum fängt er an mit der Überschrift, dies ist die Geschichte von Isaak? Wenn wir doch eigentlich heute Morgen feststellen, dass es eigentlich in diesen 10, 11 Kapiteln eigentlich um Jakob geht. Nun, vielleicht können wir diese Frage beantworten, indem wir mal einen Schritt zurückgehen und uns nochmal den vorigen Abschnitt angucken. In Kapitel 11, Vers 27 fängt eindeutig die Geschichte von Abraham an. Ja, von Kapitel 27 bis Kapitel 25, von Kapitel 11 bis Kapitel 25 geht es um Abraham, ohne Frage. Ja? Aber über diese Geschichte stellt Mose später die Überschrift, und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abraham, den Nahor und den Haran, Haran aber zeugte den Lot. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann merken wir, über den Terach erfahren wir eigentlich kaum was. Der stirbt relativ schnell nach dieser Bemerkung. Und wie kann jetzt diese 11 Kapitel eigentlich von Terach handeln, wenn wir kaum was über Terach wissen? Und Tatsache ist, das ist die Überschrift, aber in dieser eigentlichen Geschichte geht es dann immer um die Söhne, die Nachkommen dieses Mannes, der dort in der Überschrift erwähnt wird. In Wirklichkeit geht es in den Kapiteln 11 bis Kapitel 25 um die Geschichte von Abraham und Lot. Es ist der krasse Kontrast und Vergleich zwischen Abraham und Lot. Abraham, der Erbe der Verheißung ist, und Lot, der Dissident ist. Der Lot, der sich aufhält in Sodom und Gomorra. Der Lot, der eigentlich sich nicht schert um die Verheißungen, die hier dem Abraham gegeben wurden. Und genauso erwarten wir jetzt auch hier in dem Abschnitt, in dem wir uns jetzt befinden, von Kapitel 25, 19 bis Kapitel 35, Vers 29, dass, wenn es hier an der Überschrift heißt, dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams, Abrahams aber zeugte Isaak, dass es in dieser Geschichte nicht um Isaak geht, sondern um seine beiden Söhne. Dass wir als Leser hier in diesem Abschnitt aufgefordert werden, jetzt zu vergleichen zwischen Jakob und Esau. Und dass wir die Geschichten vorsichtig lesen und sehen, wer von den beiden ist jetzt der Erbe der Verheißung und wer von den beiden ist jetzt der Dissident, der sich nicht um diese Verheißungen schert. Und nach nur wenigen Sätzen wird es schon offensichtlich, dass Esau der Dissident ist. Der Esau, der sich nicht schert um das Erstgeburtsrecht, der es für ein Linsengericht verkauft. Der Esau, der gegen den Willen seiner Eltern die einheimischen Mädchen heiratet. Der Esau, wie wir dann später sehen werden, der sich in Seir niederlässt und sich dort eine Heimat macht, weit entfernt von dem verheißenen Land, was Abraham und Isaak gegeben wurde. Esau ist also in dieser Geschichte, in diesem Abschnitt, eindeutig der Dissident. Aber wer ist der Erbe? Und da lesen wir diese Geschichten von Jakob, diesem schillernden Patriarchen. Und wir grübeln und wir sagen, kann das wirklich sein? Sieht wirklich so ein Erbe aus, der im Glauben die Verheißungen Gottes für sich in Anspruch nimmt? Kann es wirklich sein, dass er der Erbe ist? Und wir werden heute Morgen und heute Nachmittag sehen, dass es bei ihm so ausschaut, als ob er alles andere als der Erbe dieser Verheißung ist. Aber heute Abend, wenn er dann sich auf den Weg nach Hause macht zu Esau und dort Gott begegnet im Peniel, diese göttliche Begegnung, wo er mit Gott ringt, da haben wir einen Durchbruch in seinem Leben, wo aus einem Dissidenten ein Erbe wird. Eine sehr spannende Geschichte. Aber bis wir heute Abend noch ankommen, und ich hoffe, dass heute Abend alle zu diesem letzten Vortrag bleiben, um zu sehen, was Gott für Großes in dem Leben von einem jedem von uns tun kann. Und auch aus uns, die wir eigentlich Dissidenten sind, Abtrünnige sind, Gottes Verehrer und Erben seiner großen Verheißungen machen kann. So haben wir drei Verheißungen. Wir haben zwei Nachkommen und wir haben einen Glauben. Einen Glauben, zu dem jeder dieser Patriarchen jetzt berufen ist, dass er im Glauben an diese göttlichen Verheißungen lebt. Wie wir auch schon bei den Geschichten von Abraham und Isaak es getan haben, so folgen wir jetzt auch heute weiter, wie Jakob der Patriarch im Glauben an die Verheißungen handelt oder auch nicht handelt. Wo wir wirklich am Ende dann sehen, letztendlich muss Gott auch uns helfen, bei diesem Glauben aus unserem Unglauben Glauben machen. Denn das ist es leider, was wir hier im Abfolge dieser drei Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob, sehen. Wir sehen eigentlich einen Verfall des Glaubens bei den Patriarchen. Und auch hier ist es mal interessant, die drei Patriarchen nebeneinander zu stellen. Da haben wir zuerst einmal Abraham, und es ist eindeutig, hier ist ein Patriarch des Glaubens. Wir können ihn den gläubigen Patriarchen nennen. In Kapitel 15, Vers 6 macht Mose einen literarischen Schritt zurück und schaut sich einfach mal von außen die Geschichten über Abraham an. Und sagt, lieber Leser, bei allem, was du liest, Bedenke, Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. So will Mose, dass wir die Geschichten von Abraham verstehen. Eindeutig sehen wir hier, dass Gott in Abraham einen Menschen gesehen hat, der im Glauben gelebt hat, der die Verheißungen für sich in Anspruch genommen hat und sein Leben anhand dieser Verheißungen ausgerichtet hat. Aber kommen wir zu der nächsten Generation. Kommen wir zu Isaak. Da stellt sich die große Frage, war Isaak auch ein gläubiger Patriarch? Und heute Morgen können wir ihm nicht den Titel gläubiger Patriarch geben, sondern er ist der ausgesparte Patriarch. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob Sie es schon bemerkt haben, aber Isaak scheint der Patriarch zu sein, den es nie gegeben hat. Mose schreibt die Geschichte der Patriarchen auf. Er hat die Geschichte von Abraham, die überschrieben ist, dies ist die Geschichte von Terach. In Wirklichkeit die Geschichte von Abraham und Lot im Vergleich. Und der nächste Abschnitt, den wir lesen, ist dann eine Beschreibung. Dies ist die Geschichte von Ismael. Auch da geht es nicht wirklich um Ismael, sondern um Ismaels Nachkommen. Und wir haben eine ganze Latte von Nachkommen, die Ismael hatte. Und was kommt jetzt als nächstes? Als nächstes kommt, dies ist die Geschichte von Isaak. Natürlich nicht die Geschichte von Isaak, sondern wiederum von seinen beiden Söhnen. Wenn wir also Ausschau halten nach der Geschichte von Isaak, welche Überschrift hätte die in dem ersten Buch Mose? Dies ist die Geschichte von Abraham. Und wir blättern und wir blättern und wir blättern und wir blättern. Und das Einzige, was wir in diesem Buch nicht finden, ist ein Abschnitt, der überschrieben ist mit der Überschrift, dies ist die Geschichte von Abraham. Wo wir jetzt aufgefordert werden, Isaak mit Ismael zu vergleichen. Ich frage mich, warum? Wir haben im Oktober Bibeltage zum Thema Isaak gehabt. Aber eigentlich haben wir Bibeltage zu einem Patriarchen gehabt, den es so eigentlich gar nicht in der Bibel gab. Wir haben Informationen über Isaak, aber schon bei den Bibeltagen mussten wir ein paar Geschichten von Jakob hinzuziehen, weil gar nicht genug Material von Isaak überhaupt vorhanden war. Isaak wird bei Abraham und in der Geschichte von Isaak dann nur nebenbei erwähnt. Und mir stellt sich die Frage, gab es gar nicht die Anzeichen in seinem Leben, um zu sagen, hier ist ein Patriarch, der im Glauben die Verheißung angenommen hat und deshalb ist über seine Linie die Verheißung weitergegangen. Nun, wir finden, wie gesagt, die Schilderung, wie die Verheißung von Abraham auf Isaak übergehen. Schlagen Sie einmal zurück zu Kapitel 26 und was für ein trauriges Zeugnis wir hier sehen. Was ist der Grund, warum die Verheißungen von Abraham auf Isaak übergegangen sind? War es wirklich sein Glaube? Wir lesen hier in Kapitel 26, Vers 4, und ich will deinen Samen mehren, das sagt Gott zu Isaak, wie die Sterne des Himmels. Und ich will deinem Samen das ganze Land geben, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Warum? Warum will ich dich segnen? Weil Abraham, dein Vater, meiner Stimme gehorcht hat. Das ist alles, was Gott zu ihm sagen kann. Weil dein Vater gehorsam war, sollst du in diese Verheißungen eingehen. Was für ein trauriges Zeugnis und doch was für ein Zeichen der Gnade, dass Gott sagt, du sollst derjenige sein, durch den die Verheißungen weitergehen. Es ist einzig und allein aus Gnade, dass dieser ausgesparte Patriarch in der Linie der Glaubensväter war. Und das bringt uns dann heute zu Jakob. Jakob, wie die Überschrift über diesen Tagen es auch andeutet, der schillernde Patriarch. Wie sieht dies jetzt bei Jakob aus? Und bei Jakob sehen wir, dass er sehr wohl ein Zeugnis hatte. Aber das Gros seines Zeugnisses ist, dass er nicht in den Verheißungen gelebt hat, sondern dass er im Unglauben gelebt hat. Und das werden wir im Laufe des Tages heute auch sehen. Wenn wir also hier zusammenfassen, so sehen wir eigentlich diesen interessanten Vergleich. Abraham ist Erbe aufgrund seines Gehorsams und seines Glaubens. Isaaks Verhalten wird nicht einmal behandelt. Und wir stellen uns die Frage, warum ist er ein Erbe der Verheißung? Und bei Jakob sehen wir, wenn Gottes Gnade ihm nicht erscheint, wenn es keine Umkehr in seinem Leben gibt, wo Gott in seiner Souveränität eingreift in sein Leben, wird er abenden als alles andere als ein Erbe. Und es zeigt uns, wie das Volk Israel diese Geschichten auch damals verstanden haben muss. Mose war jetzt 40 Jahre lang mit dem Volk Israel durch die Wüste gegangen. Mose war vielleicht zu vergleichen mit einem Gläubigen wie Abraham. Aber es war Mose, wenn wir am Ende von dem 5. Buch Mose lesen, schon sehr deutlich. Sobald Mose sterben würde, würde sich das Volk Israel nicht anders verhalten als Jakob. Sie würden nicht im Glauben leben. Und so hat Abraham schon als sein Vermächtnis an das Volk Israel in diese 5 Bücher Mose gegeben, die sehr deutlich machen: Am Ende muss alles anders werden. Am Ende muss Gott bei dem Volk Israel eine Erweckung, eine Erneuerung bringen und muss in ihnen den Glauben schaffen und den Gehorsam schaffen, den Gott in Abraham gesehen hat. Aber ohne das Heilswerk Gottes wird das nicht möglich sein. Und das ist auch das, was es uns heute noch sagt. Auch wir meinen vielleicht, wir könnten uns genug anstrengen und im Glauben und im Gehorsam vor Gott wohlgefällig leben. Aber nein, es sei denn, dass wir das erleben, was wir heute Abend bei Jakob sehen werden, ein Eingreifen Gottes in unser Leben, wird Gott in uns nicht einen Abraham-ähnlichen Glauben und Gehorsam sehen. Das ist also die erste Lektion von dem Patriarchen, diesem schillernden Patriarchen. Am Ende zählt der Glaube. Aber es ist Gott, der den Unglauben in unserem Leben überwinden muss. Am Ende zählt der Glaube, aber es ist Gott, der den Unglauben unseres Lebens überwinden muss. Und das bringt uns jetzt zu dem zweiten Punkt dieser zweiten Lektion in diesem Buch. Am Ende ist es das souveräne Handeln Gottes, das zählt. Wie wir bei den Bibeltagen über Abraham schon gesehen haben, wo wir Typusszenen betrachtet haben, schreibt der hebräische Verfasser von Narrativtexten sehr anders seine Texte als ein Shakespeare oder ein Goethe. Wenn wir an Parallelismus denken, dann denken wir eigentlich an den Reim, den wir vielleicht in Gedichten kennen. Wir denken nicht unbedingt an Geschichten, dass Geschichten wie Gedichte geschrieben werden. Aber der hebräische Autor, Verfasser, hat sich sehr dieses Mittels von Parallelen, von Mustern bedient, die aufgestellt werden und dann später gebrochen werden. Der hebräische Verfasser von Narrativtexten fordert uns ständig auf, dass wir nach Vergleichen suchen. Dass wir die eine Geschichte mit einer anderen Geschichte vergleichen und dann überlegen, wo liegt jetzt der entscheidende Unterschied. Und genauso wird es jetzt auch bei diesen Geschichten in Kapitel 29 von Jakob sein. Dass wir eigentlich bei jeder der Geschichten, die hier aufgeschrieben werden, Parallelen finden zu Geschichten, die wir bereits schon in dem ersten Buch Mose gelesen haben. Wenn wir jetzt zu Kapitel 29 kommen, so sehen wir hier die Geschichte von Jakob, der nach Padan Aram kommt und dort anfängt, für Laban zu arbeiten. Seine Frauen heiratet und mit 4 Frauen dann 12 Söhne zur Welt bringt. Wenn wir diese Geschichten, die wir jetzt heute Morgen nicht im Detail lesen können, genauer betrachten, sehen wir viele Parallelen zu den Geschichten Abrahams und Isaaks. Viele Parallelen, wo vielleicht auch Gegensätze zum Ausdruck kommen. Und genau die wollen wir heute Morgen einmal verfolgen. Zuerst einmal lesen wir in den ersten 14 Kapiteln, in den ersten 14 Versen, wie Jakob nach Padan Aram kommt und dort an einem Brunnen auf Rahel stößt. Und was hier in dieser ersten Geschichte deutlich wird, hier kann man es jetzt nicht lesen, aber in ihrer Gliederung kann man es lesen, der Unglaube muss überwunden werden. Also genau das, was wir auch bisher schon an diesem ersten Punkt gesehen haben. Der Unglaube muss überwunden werden. Und das veranschaulicht Mose anhand dieser Begegnung von Jakob am Brunnen. Wo wir jetzt die Jakobs-Brunnenbegegnung vergleichen zu der Brunnenbegegnung von Abrahams Knecht. Wir erinnern uns in Kapitel 24, wie dort der Knecht Abrahams zu einem Brunnen kommt und Ausschau hält nach einer Braut für Isaak und dann auch fündig wird. Wir erinnern, wie er an einen Brunnen kommt und dort schon Hirten sieht, die dort warten, dass der Brunnen geöffnet wird, wie dann, als Rebekka kommt, sie anfängt, die Kamele des Knechtes zu tränken, die Tiere also anfangen können zu trinken und daraufhin jetzt die Braut, nach der gesucht wurde, am Brunnen gefunden wurde. Und genau diese Elemente begegnen uns jetzt auch wieder hier. Jakob kommt nach Padan Aram. Er sieht dort Hirten an einem Brunnen, die darauf warten, dass die Tiere getränkt werden, die ihm dann erklären, nein, wir können nicht den Brunnen öffnen, bis nicht alle Tiere da sind. Jakob erkundigt sich, ob die Hirten, die dort sind, denn den Laban kennen. Sie bestätigen, ja, den kennen wir. Und als nächstes lesen wir dann, wie Rahel mit den Schafen ihres Vaters Labans zu dem Brunnen kommt, der Brunnen geöffnet wird und jetzt Jakob die Tiere tränkt. Wir sehen hier also die Parallelen zwischen diesen beiden Geschichten. Und doch, auch wenn es so ganz ähnliche Geschichten sind, gibt es hier entscheidende Unterschiede, die für uns genau vermitteln, wie es um Jakob steht. Eigentlich zeigt diese Begegnung auf den Mangel des Glaubens in dem Leben Jakobs. Dann vergleichen wir es einmal zu dem Knecht Abrahams, der da Rebekka am Brunnen fand. Der Knecht hatte gebetet. Eigentlich war diese ganze Begegnung mit Rebekka eingeklammert von innigem Gebet, wo der Knecht betet und sagt, Gott, zeig mir, wer ist diese Frau? Und sich darauf verlässt, dass Gott in seiner Gnade ihn tatsächlich zu der richtigen Frau auch führen wird. Aber hier in der Begegnung von Jakob am Brunnen finden wir kein Gebet. Wir müssen noch 20 Jahre lang beten, erwarten, bis Jakob endlich anfängt zu beten. Ja? 20 Jahre beten, ganz bestimmt nicht bei Jakob. Ja? 20 Jahre warten. Ja? Bisher, das Einzige, was aus seinem Mund gekommen ist, ist ein Gelöbnis vor Gott, dass er sagt, ich werde wieder in die Heimat zurückkehren. Aber dass er zu dem Herrn Jahwe gebetet hat, das ist uns bisher noch nicht begegnet. Es ist also hier kein Appell an die Verheißungen Gottes, sondern es ist ein zu diesem Brunnen hinkommen in seiner eigenen Weisheit, in seinem eigenen Suchen. Und es bringt uns zu diesem nächsten Punkt. Beim Treffen von Abrahams Knecht und Rebekka war ihre Bereitschaft, die Tiere zu tränken, der ausschlaggebende Hinweis, dass sie die richtige Frau ist. Darauf, dass der Knecht tatsächlich die Braut Isaaks gefunden hatte. Als Jakob aber jetzt viele Jahre später zu einem Brunnen kommt, geht es ihm gar nicht darum, die Frau zu suchen. Es geht ihm nicht darum, den Verheißungen Gottes zu sehen, wie die Verheißungen Gottes sich umsetzen. Eigentlich alles, worum der Jakob sich hier schert, wenn er zu dem Brunnen kommt, ist Schutz. Er hat Angst vor seinem Bruder Esau und er versucht, einen Ort zu finden, an dem er Unterschlupf finden kann. Es geht ihm eigentlich gar nicht um Rahel, diese wunderschöne Frau, die er hier am Brunnen vorfindet, sondern es geht ihm um den Vater dieser Braut, dieser Frau, der ihm Schutz und eine Zukunft gewähren würde. Wir sehen also hier eigentlich den krassen Unterschied. Der Knecht Abrahams, der versucht, die Verheißungen umgesetzt zu sehen, und ein Jakob, der nur seinen eigenen Begierden, seinen eigenen Willen nachgeht. Es sind nicht die Schafe Rebekka, sondern im Mittelpunkt steht hier Laban. Es sind die Schafe Labans. Und selbst als Jakob dann die wunderschöne Rahel hier am Brunnen küsst, ist es noch nichts Romantisches, sondern er ist einfach so erfreut, dass er tatsächlich die Familie von Laban ausfindig gemacht hat. Der Entschluss Jakobs, dann diese Rahel, die er dort am Brunnen geküsst hat, zu heiraten, entspringt eigentlich eher einer Idee, ich muss für Laban arbeiten, ja, dann kann er mir auch was dafür bezahlen. Was könnte man denn dafür bezahlen? Gut, ich bin ein armer Mann, ich habe nichts, aber ich habe kein Geld, aber vielleicht könnte ich mir hier Geld verdienen, um einen Brautpreis für eine Braut zu bezahlen. Und dann sagt er sich den Bräuchen widersprechend, und dann werde ich die jüngere Frau dieses Mannes heiraten, weil die schöner ist als die ältere. Er hat also genaue Vorstellungen, wie er jetzt bezahlt werden könnte für das Halten der Schafe Labans, und hatte genaue Vorstellungen, auch wenn das den damaligen Bräuchen nicht entspricht. Wir sehen also hier, wie er jetzt eine Braut sucht, entspricht überhaupt nicht dem Glauben an Verheißungen. Nein, diese Geschichte zeigt eher seinen Unglauben auf. Wir sehen also hier der Unglaube, der bei Jakob überwunden werden muss. Und dieser Unglaube, erst heute Abend in der Geschichte von Kapitel 32 und 33 werden wir sehen, wie dieser Glaube auch tatsächlich überwunden wird.